Ist das das siebenjährige Jubiläum oder das siebte Jahr und bringt das Unglück? Und ist er abergläubig, der Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Erfurt, Andreas Bausewein? Frage ich ihn am besten selbst. Schönen guten Morgen, Herr Bausewein.
Guten Morgen. Das siebte Jahr war gestern rum, so gesehen bin ich jetzt im achten Jahr. Also das ist schon mal ganz, ganz praktisch.
Also sind Sie abergläubig?
Begrenzt. Sehr begrenzt. Aber ich sag mal so, ich kann mich erinnern, am Tag meiner Russischprüfung 1989 in der Schule bin ich in die Schule gelaufen und eine schwarze Katze hat meinen Weg überquert, woraufhin ich den Weg gewechselt habe. Also normalerweise mache ich es eigentlich nicht, aber vor Prüfung habe ich
mich doch mal. Die Russischprüfung haben Sie die vergeigt?
Das waren nur zwei.
Zwei.
Also, ja. Also Sie könnten jetzt es ist nichts hängen geblieben. Ich hab die Frage erwartet. Nee.
Also jetzt mit den, es sind ja russische Kollegen draußen, Journalisten, die bei dem Fellowship-Programm der Ebert Stiftung ja teilnehmen und die gucken sich so Erfurt ein bisschen an. Mit denen könnten Sie jetzt nicht Russisch plaudern.
Nee. Ich bin eigentlich der Meinung, dass das von der Grundstruktur her nicht unbedingt jetzt nicht von politischen Lehrinhalten, die es hier und da gab, von der Grundstruktur her das DDR-Schulsystem nicht schlecht war, wenn man das Wesentliche gelernt hat. Was allerdings die sprachliche Ausbildung anging, die war eine Katastrophe, weil es auch nie darauf ausgelegt war, jemals die Sprachen zu sprechen.
Das heißt, mit dem Englisch ist es ein bisschen schwierig, mit dem Russisch auch.
Also Englisch ist schon besser geworden. Es reicht, um nicht zu verhungern.
Ja. Ist ja schon mal was.
Ja.
Na gut, wir reden aber jetzt nicht über das Ausland, sondern wir reden über unser schönes, kleines, huscheliges Erfurt. Am 3. Juli wird der Haushalt verabschiedet, hoffentlich.
Das hoffen wir doch, ja.
Für 2013.
Ja. Ja.
Warum wird der Haushalt 2013 erst im Juli 2013 verabschiedet? Schwer nachzuvollziehen, oder?
Naja, weil wir ein Loch schließen mussten, was zu Beginn mal über 40 Millionen Euro lag und dann stückchenweise kleiner wurde, nach diversen Sparrunden, die wir intern gemacht haben und Kürzungsrunden. Das ist die eine Seite, die andere aber auch, dass wir ziemlich spät die Zahlen bekommen vom Freistaat. Sie dürfen nicht verkennen, der Freistaat hat einen Doppelhaushalt beschlossen für 13, 14. Und wir haben die Landeszahlen erst bekommen, ich glaube im Februar und als es dann um den Kulturlastenausgleich ging, die Zahlen kamen wohl erst im April. Also auch das war mit ein Grund dafür. Jetzt wissen wir durch den Doppelhaushalt des Freistaates, wissen wir jetzt schon ziemlich genau, was wir im Jahr 2014 bekommen. Und so ist das Ziel, dass wir den 14er Haushalt wesentlich eher zum Stehen bekommen.
Das sagen Sie, Herr Bausewein, der haushaltspolitische Sprecher oder Haushaltsexperte der CDU, Herr Huck, der sagt, im Oktober lagen schon Zahlen und Schätzungen vor, hat die Frau Pablich, die Finanzbeigeordnete, schon vorgelegt bekommen und die Zahlen, ja, die haben sich nicht groß verändert und da hätte man eigentlich schon Ende des Jahres 2012 einen Haushalt aufstellen können. Was sagen Sie zu den Vorwürfen?
Das stimmt so nicht. Die endgültigen Zahlen lagen erst später vor. Übrigens in dem Fall war es für uns auch gut, weil nochmal ein paar Millionen mehr kamen vom Freistaat. Wir dachten zuerst, dass die Kürzung wesentlich größer ausfällt. Es waren nochmal 7 Millionen Aufschlag. Auch das hat uns geholfen, überhaupt einen Haushalt vorzulegen für 2013. Und die Zahlen lagen erst Anfang des Jahres vor. Unabhängig davon steht es auch der CDU-Fraktion frei, im Vorfeld diverse Kürzungsvorschläge zu machen.
Mhm. Die machen ja nicht nur Kürzungsvorschläge, die sagen ja, es muss mehr investiert werden. Der Investivhaushalt, der ist zu klein. Die Stadt Erfurt muss mehr Geld in die Hand nehmen, um zu investieren, auch in Kindertagesstätten. Können Sie das nachvollziehen, die Kritik?
Also prinzipiell stimmt das, dass wir mehr investieren müssen, perspektivisch, was den Bereich Kitas angeht. Naja. Das stimmt natürlich auch, gerade in der Diskussion der letzten Wochen. Aber man darf nicht verkennen, dass wir in Kitas in den letzten 6 Jahren über 50 Millionen investiert haben und 50 Einrichtungen saniert haben. Als ich OB wurde 2006, war der Sanierungsstand fast gleich null. Also ich bin immer fasziniert von den Vorschlägen des einen oder anderen, die von 1999 bis 2004 mit absoluter Mehrheit in Erfurt regiert haben und ohne weiteres hätten alles Geld dieser Welt dafür ausgeben können. Wir sind dort gut vorangekommen. Fakt ist aber auch, es gibt nach wie vor unsanierte Kitas, die auf Vordermann gebracht werden müssen. Das hat oberste Priorität in den nächsten Jahren. Diesen Sanierungsstau müssen wir auf null runterfahren. Unabhängig davon gibt es auch kommunale Infrastruktur, die über die Kitas hinausgeht. Und wir müssen in den nächsten Jahren dazu kommen, dass wir stärker investieren, stärker sanieren, stärker in Werterhaltung investieren. Das ist gar keine Frage.
Mhm. Zum Thema Kita, zu dem bitteren Thema Kita und Kita-Gebühren kommen wir noch. Bleiben wir mal beim Thema Investitionen und dem Investitionsstau. Mir ist vorgerechnet worden, dass es 500 Millionen Sanierungsstau gibt in allen möglichen Bereichen, also Straßen, Kitas gehören natürlich dazu. Die Infrastruktur von Erfurt, da bräuchte es 500 Millionen, um alles auf einen guten Stand zu bringen. Das ist eine ziemlich hohe Zahl, oder?
Es ist sogar mehr. Allein der Sanierungsstau bei Straßen beläuft sich auf 500 Millionen. Wenn man alle Straßen tiefgründig ausbauen würde, muss man auch sagen. Die Masse der Erfurterstraßen ist noch gar nicht tiefgründig ausgebaut. Das ist vielleicht auch im Einzelfall nicht nötig, wenn es eine Anliegerstraße ist. Aber auf jeden Fall, wenn man komplett das Erfurter Straßennetz mit 760 Kilometer abzüglich dessen, was schon gemacht wurde, sanieren würde, so dass nirgendwo mehr ein Schlagloch ist und das alles tiefgründig ausgebaut ist, liegen wir jetzt schon allein für den Straßenbereich bei über 500 Millionen Euro. Wenn man das noch hochrechnet auf Schulen, da sind wir im Bereich Berufsschulen mit Ausnahme der Schwesternschule, der SPSS 6 am Leipziger Platz und im Bereich Gymnasien ziemlich gut voran. Wir haben im Bereich Grundschulen auch noch erheblich Nachholbedarf. Also die Summe, die man investieren müsste, die dürfte noch über 500 Millionen Euro liegen. Und das muss auch ein Schwerpunkt der nächsten Jahre sein, dass man einfach die Ausgaben für Investitionen erhöht. Aber das Geld muss irgendwo herkommen.
Ja, Sie können das
kein
ist
Geld,
die Frage.
Ne? Sie können kein Geld ausgeben, was Sie nicht haben.
Doch, man kann ja Schulden aufnehmen.
Ja, aber
Kredite.
Ja, also mit der Kreditbewilligung ist es erstmal nicht ganz so einfach, wie es auf den ersten Blick aussieht. Man kriegt prinzipiell, also zum Teil stimmt das, man würde Kredite bewilligt bekommen, zum Teil in gewissem Umfang für Investitionen, nicht für Verwaltungsausgaben. Wie groß der Umfang ist, darüber lässt sich streiten. Wir bauen nach wie vor ab, auch dieses Jahr soll abhängig, ob es zum Neukauf kommt, das Gebäude am Kaffeetrichter oder nicht, bauen wir ab. Wir würden ja damit Probleme auch nur in die Zukunft verlagern. Wir haben gegenwärtig einen relativ niedrigen Zinssatz. Da sage ich Ihnen, der wird nicht ewig so bleiben. Was passiert denn, wenn wir hier noch 50, 60, 80, 90, 100 Millionen Euro Schulden aufnehmen, unter der Voraussetzung, sie würden auch bewilligt werden, was ich als sehr fraglich ansehe. Der Zinssatz für Kommunalkredite wird nicht ewig bei 2,7% bleiben. Irgendwann sind es oder 5% oder 6% und was ist dann? Ja, dann zahlen wir dann allein für die Zinsen jedes Jahr mit den Krediten, die wir haben, 15, 20, 30 Millionen. Und damit gehen wir in Zukunft an die Substanz ran. Ich glaube, wer alle Probleme dieser Welt über Schulden lösen will, der ist eigentlich auf dem falschen Dampfer.
Also Schulden in geringem Maß ja schon. Also nehmen ja dann Kredit auf für den Kaffeetrichter zum Beispiel. Da ist ja die Idee, das zu kaufen.
Wenn das durchgeht, was derzeit sehr, sehr fraglich ist, weil die Masse der Fraktion sich dagegen ausgesprochen hat.
Aha.
Ja, also wir nehmen neue Kredite auf, das stimmt. Wir tilgen aber auch 11,3 Millionen, glaube ich. Und wenn der Kaffeetrichter nicht kommt, würden wir de facto, ich glaube, 10 Millionen aufnehmen, 11, noch was Millionen Euro tilgen. Das heißt, es wird weniger.
Das heißt, die Stimmfraktion, auch in Ihrer Fraktion, der SPD-Fraktion, ist eher den Kaffeetrichter nicht zu kaufen und nicht zu investieren in Immobilien.
Das machen wir dann voneinander. Also die meine Wahrnehmung, das wird sich morgen schon daran zeigen, ist, dass die Fraktionen mehrheitlich der Meinung sind, den Kaffeetrichter so nicht kaufen zu wollen, jedenfalls nicht für den Preis. Das muss man dann sehen, wie das morgen ausgeht und gegebenenfalls die nächsten Wochen noch ausgeht. Der Hintergrund für den Vorschlag ist ja, dass wir erstens da im Jahr eine Miete bezahlen, die im mittleren sechsstelligen Bereich liegt, die man natürlich sparen würde in dem Augenblick, wo einem das Gebäude gehört. Und zweitens, dass wir sowieso das Ziel haben, Verwaltung perspektivisch, was wir auch schon im letzten Jahr gemacht haben, zu konzentrieren an möglichst wenig Orten und möglichst auch in eigenen Immobilien. Das haben wir gemacht im Bereich altes Gewerkschaftshaus vor 6, 7 Jahren, im Bereich alte Feuerwache. Und so weiter und so fort. Und wir wollen das perspektivisch fortsetzen. Ob dann die Lösung heißt Kaffeetrichter oder ob die Lösung heißt, was auch wieder hochkommt, wir bauen die Zahnklinik aus und so weiter und so fort. Das wird sich zeigen, wobei auch klar ist.
Ist das eine gute Idee aus Ihrer Sicht?
Städtebaulich gesehen wäre es eine gute Idee, finanziell wahrscheinlich nicht, weil wir damals schon geprüft haben, im Zuge Sanierung alte Feuerwache war ja die Frage, machen wir den ganzen Bereich ehemaliges Ordnungsamt, Einwohnermeldeamt in die alte Feuerwache rein oder machen wir das rein in die alte Zahnklinik? Und damals haben wir uns aus zwei Gründen für die Feuerwache entschieden. Erstens war es städtebaulich sinnvoller, aufgrund auch der zentralen Lage sinnvoller. Und zweitens, es wäre teurer gewesen in der Zahnklinik. Mhm. Und wir lagen damals schon deutlich im zweistelligen Millionenbereich. Also das wird nochmal zu prüfen sein, da wird man sehen, wie die Diskussion verläuft.
Morgen wird es die große Diskussion geben und im Haushalt, morgen wird der Haushalt verabschiedet. Erwarten Sie, dass der Haushalt verabschiedet wird tatsächlich morgen in der Stadtratssitzung oder ist es auch möglich, dass das Ganze platzt und es so einen Streit gibt, dass der Haushalt nicht zustande kommt?
Also ich erwarte schon, dass morgen ein Haushalt beschlossen wird, der hoffentlich dann auch genehmigungsfähig ist, weil natürlich gibt es Änderungsanträge der Fraktionen. Und da muss man sehen, ob die Deckung immer im jeden Fall so stimmt. Ja. Also ich warne davor, mit ungedeckten Checks zu arbeiten, weil das fällt uns irgendwann zu Ende des Jahres auf die Füße.
Das heißt, um das zu verstehen, es können auch Stadträte Entscheidungen treffen, die ja einen politischen Willen demonstrieren, aber die dann vom Landesverwaltungsamt kassiert werden und abgelehnt werden, weil es keine Deckung gibt oder die Einnahmen nicht nachgewiesen sind.
Wäre zum Beispiel möglich, dass man die Deckung sich einfach dadurch organisiert, dass man irgendwelche Einnahmen in irrealistische Bereiche hochsetzt. Und davor warne ich einfach nur. Weil selbst wenn es der Rechtsaufsicht nicht einfallen sollte und auffallen sollte, was ich schon mal nicht glaube, spätestens am Ende des Jahres merkt man es dann, haben wir ein Loch im Haushalt, das will ja keiner. Also wir wollen dieses Jahr mindestens mit einer schwarzen Null beenden. Aber nach allem, was auf dem Tisch liegt, sage ich mal, sehe ich da die Gefahr eher gering. Die Fraktionen stellen Anträge, das sollen sie auch. Die sind zum Teil im eher marginalen Bereich, zum Teil haben wir größere Posten dabei. Und ich bin ganz optimistisch, dass es durchgeht. Der Haushalt muss dann noch bewilligt werden. Das dauert noch bis August und dann können wir loslegen mit gerade Ausgaben, auch im investiven Bereich. Ich sage, die ganze Stadtparktreppe ist auch ein schönes Beispiel. Schiebt man seit Jahren vor uns hin, steht im Haushalt drin. Da werden wir loslegen können in dem Augenblick, wo der Haushalt steht. Und jeder, der morgen mit Nein stimmt, der muss sich bewusst sein, dass die eine oder andere Ausgabe dann wahrscheinlich dieses Jahr nicht mehr getätigt werden kann, weil dann wird der nächste Stadtrat im September, wie gesagt, es dauert ein paar Wochen, bis Weimar den Haushalt bewilligt. Wenn die Gelder ab 1.11. zur Verfügung stehen, dann ist mit Ausschreibung für große Baumaßnahmen kaum noch was zu machen.
Morgen wird der städtische Haushalt verabschiedet und da gibt es natürlich immer Streit um einzelne Posten und im Vorfeld gab es auch schon Streit um die Kita-Gebühren, Kita-Gebührensatzung und mögliche Erhöhungen, ja, wurden nicht richtig kommuniziert, es war ein Kommunikationsdesaster und ich nehme an, dass die Stadtverwaltung da auch was draus gelernt hat. Herr Bausewein, war das schlecht kommuniziert im Vorfeld, denn viele Menschen verstehen ja Notwendigkeiten, aber in dem Fall gab es ein großes Unverständnis. Wie die Stadtverwaltung in der Höhe planen kann, die Kita-Gebühren zu erhöhen. Hat da Verwaltung daraus gelernt?
Ja, es war schlecht kommuniziert. Das muss man auch nicht beschönigen. Das ist alles etwas unglücklich in der Diskussion verlaufen. Daraus haben wir gelernt, allein schon in der Form, dass es jetzt Gespräche gibt und noch weitere geben wird und jetzt, dass wir uns auch ein bisschen Zeit nehmen für das Ergebnis, was zum Schluss bei rauskommen muss. Mhm. Der Hintergrund ist natürlich ziemlich eindeutiger, uns steigen Jahr für Jahr steigt der kommunale Anteil an den Kita-Gebühren. Wir liegen mittlerweile schon bei weit über 30 Millionen Euro und wissen, das geht in den nächsten Jahren weiter hoch. Und wir haben die letzten Jahre nie was weitergegeben an die Eltern. Seit 2018 die Gebühren was den städtischen Bereich angeht, gleich geblieben. Auf der anderen Seite, das zerreißt ja auch ein bisschen, ist ja durchaus auch der politische Wille vorhanden, auch bei mir, eigentlich das Ziel vorhanden, dass das Bildung generell, und die beginnt nicht erst in der Schule, sondern die beginnt schon in der Kindergrippe.
Könnte sagen, es war ein Wahlversprechen, was Sie gegeben haben.
Es gibt ein Wahlversprechen aus dem Jahr 2006, wo ich sagte, das letzte Kindergartenjahr muss kostenlos sein. Mhm. Und das ist auch, glaube ich, das Einzige, was ich nicht umgesetzt habe. Und das liegt aber auch daran, dass es eine klare Aussage der Rechtsaufsicht gibt, weil es den Passus gibt im Thüringer Kita-Gesetz, dass Eltern angemessen zu beteiligen sein müssen. Also aufgrund dieses Passus können sie eigentlich keine gebührenfreien Einrichtungen haben, solange der Passus existiert. Es gibt trotzdem ein paar kleinere Gemeinden, die haben es. Ich weiß nicht, wer das dann genehmigt hat. Zum Schluss auf jeden Fall gibt es solche Fälle. Wobei angemessen ist auch die Frage, was ist angemessen? Lange Rede, kurzer Sinn. Das politische Ziel muss sein, nicht langfristig, sondern mittelfristig, dass Kindertagesstätten komplett kostenfrei sind. Das wird aber, muss man, und das ist die Wahrheit bei der Geschichte, wird eine Kommune allein nicht stemmen können. Wir liegen jetzt bereits bei einem kommunalen Anteil von einer Gesamtfinanzierung von deutlich über 60%.
Habe ich das richtig verstanden? Ihr Ziel ist mittelfristig eine Kostenfreiheit bei Kitas hinzubekommen, dass also es keine Barriere mehr gibt, dass das Geld keine Rolle spielt, ob ich mein Kind in den Kindergarten oder den Hort gebe. Ja. Ist das realistisch?
Es ist nicht realistisch, wenn man immer auf die Kommune guckt und sagt, Kommune, mach mal. Das ist die Wahrheit dabei. Also es ist nur dann realistisch, wenn Land sich stärker engagiert und Bund sich überhaupt erst engagiert. Mhm. An der Stelle, ich meine, die Diskussion läuft ja gerade, wird sehr spannend sein, die nächsten Wochen, wie das ausgeht. Und muss man auch ganz deutlich sagen, wenn diskutiert wird, Kindergeld zu erhöhen, es wäre aus meiner Sicht sinnvoller, den Kommunen das Geld direkt zu geben für die Betreibung der Kitas unter der Option, damit senkt ihr die Beiträge für die Eltern oder schafft sie ab. Es wird eine Kommune allein wird es nicht stemmen können. Wir liegen jetzt bei der Gesamtfinanzierung der Kitas, liegen wir mit einem kommunalen Anteil von deutlich über 60% Schulden. Mhm. Das ist nicht mehr steigerungsfähig aus kommunaler Sicht, weil wir das Geld schlichtweg nicht haben. Der Freistaat ist mit knapp 30% jetzt schon dabei, 25%, 30% und die Eltern mit 11%.
Das heißt, die Gebühren, um die es ja ging, um die ja der Streit ging, sind 11% des Gesamtbudgets für die Kitas.
Ja.
Könnte man so sagen.
Der Elternanteil gegenwärtig im Durchschnitt, ja, es gibt natürlich welche, die liegen da drüber, im Durchschnitt liegt der Elternbeitrag bei 11% der Gesamtkosten für einen Kindertagesstättenplatz. Der Durchschnittsjahresbeitrag liegt bei um die 700 Euro. Der Durchschnitt. Aber das sind natürlich Leute, die zahlen nichts, weil sie niedriges Einkommen haben. Jahresbeitrag, nicht Gottes Willen, nicht Monatsbeitrag. Mhm. Das sind natürlich Leute, die zahlen nichts, weil sie niedriges Einkommen haben. Das sind ziemlich viele in Erfurt. Und dann haben sie Menschen, die zahlen eben ziemlich viel, weil sie ein hohes Einkommen haben. Und zum Schluss kommt man dann eben auf die Durchschnittszahlen. Wie gesagt, die Diskussion ist unglücklich gelaufen.
Wie soll es jetzt perspektivisch weitergehen? Also ich habe ja im Rahmen des Bürgerbeteiligungshaushaltes mitbekommen, dass Frau Pablich, Frau Heuer gesagt hat, wir machen eine Veranstaltung, wir erklären das den Elternvertretern. Das ist das eine. Jetzt ist erstmal dieser Vorschlag zurückgestellt worden. Wie soll denn die Kommunikation, die Beteiligung und dieser Willensbildungsprozess jetzt passieren in der Zukunft?
Also ich nehme auf zwei Ebenen. Einmal durchaus schon für das politische Ziel kämpfen, perspektivisch Kostenfreiheit mit dem Ziel, dass andere Ebenen sich stärker beteiligen. Ich habe mich da letzte Woche unterhalten mit den Elternvertretern, Stadtelternbeirat, mit den Trägern der Petition, die das ja an der Stelle völlig genauso sehen. Ich werde versuchen, dort im Bereich Gemeinde-Städtebund ein bisschen das auf die Tagesordnung zu setzen, mit dem Ziel, dass andere Kommunen es unterstützen. Wahrscheinlich dann auch mit dem Ziel, dass es vor allem nach der Bundestagswahl ausführlich mal von allen möglichen politischen Einflüssen fern diskutiert wird. Vorher wird das auch ein bisschen schwierig sein, weil dann immer Wahlen am 22.09. mit reinspielen.
Und dann kommen wir Landtagswahlkampf.
Aber dass es dort thematisiert wird, versucht wird, über die Gemeinden und Städte da ein bisschen Druck zu machen. Auf der anderen Seite, solange die Regelungen so sind, wie sie sind, und solange der Bund sagt, ich zahle dafür nichts, werden wir nicht umhin kommen, Elternbeiträge zu erheben. Ne? Und da läuft es so, dass die Federführung beim Jugendhilfeausschuss liegt. Da gibt es im September eine große Veranstaltung, dort werden Stellungnahmen eingeholt. Der Stadtelternbeirat wird die Stellungnahmen der Eltern bündeln. Und wir werden dann sehen, was zum Schluss bei rauskommt. Wir haben den Zeitdruck ein bisschen rausgenommen. Es muss nicht im September oder Oktober zu einem Ergebnis kommen. Man kann sich da ein bisschen mehr Zeit lassen, aber es muss zu einem tragbaren Ergebnis kommen. Was von meiner Seite zwei Bedingungen erfüllen muss. Mehr nicht, sonst gehen wir da als Stadt rein völlig ohne Vorbedingungen. Einmal muss es für alle gelten. Wir haben derzeit eine etwas unglückliche Situation, dass das der ein oder andere freie Träger sich eben nicht orientiert an dem, was die Stadt für eine Gebührenordnung hat. Das führt eben dazu, dass es unterschiedliche Beiträge gibt. Das kann so nicht funktionieren auf Dauer. Also wir brauchen für städtische Einrichtungen und auch für freie Träger eine einheitliche Regelung. Und die zweite Bedingung für mich ist, wir brauchen eine soziale Staffelung. Wie die genau aufgestellt ist, wo die Einkommensgrenzen liegen, das muss man auch im Einzelfall diskutieren.
Das ist der Streitpunkt,
oder? Das muss klar sein, wer wenig Einkommen hat, zahlt wenig, gegebenenfalls gar nichts. Wer ein hohes Einkommen hat, zahlt mehr. Und das sind die beiden Grundvoraussetzungen. Alles andere ist offen und da wird man sehen, was da für ein Ergebnis bei rauskommt.
Aber Sie sagen, in der derzeitigen Lage kommen wir um eine Erhöhung der Kita-Beiträge nicht drumherum. Oder bleibt alles beim Alten?
Es wird 2013 keine Erhöhung geben. Das ist haushalterisch auch so verankert. Und jetzt schauen wir mal, wie wir es 2014 hinbekommen. Wenn wir die Lücke andersweitig schließen können, dann sollten wir sie andersweitig schließen. Es ist ein sensibles Thema und es ist auch ein Thema, wo eigentlich alle politischen Kräfte im Stadtrat, egal ob sie politisch eher im konservativen Bereich stehen oder eher im linken Bereich stehen, erstmal sagen, für Kinder müssen wir was tun. Und für Kinder kann man nicht genug tun. Das spricht dafür, dass man versucht, eine andere Lösung zu finden. Also die Erhöhung, warten wir erstmal ab, was jetzt bei rauskommt bei den Diskussionen im Jugendhilfeausschuss. Ja. Mit Eltern, mit freien Trägern, auch mit den Petenten, die Online-Petition auf den Weg gebracht haben. Und da sollten wir uns auch jetzt nicht unter Zeitdruck setzen, dass man sagt, unbedingt Mitte Oktober muss was auf den Tisch liegen.
Die Kommunikationspanne ist ja vielleicht ein Anlass, mal darüber zu reden. Wie ist das Verhältnis Verwaltung, Stadträte? Ich habe also letzte Woche mit zwei Stadträten gesprochen, mit einem Stadtrat aus Ihrer Partei und einem aus der CDU, die beide einhellig gesagt haben, naja, da ist noch Nachholbedarf. Verwaltung muss Vorlagen, muss Entscheidungsprozesse transparenter machen, damit Stadträte auch kompetent in die Lage versetzt werden, mitzudiskutieren. Ich habe dann bösartig gesagt, naja, hält denn Verwaltung die Stadträte dumm? Da haben sie beide gegrinst und gesagt, naja, da ist noch Nachholbedarf. Bedeutet, dass Verwaltung eigentlich besser für Stadträte zuarbeiten muss, damit auch Entscheidungsprozesse transparenter laufen können. Ist das ein Anlass, mal darüber nachzudenken, wie Verwaltung auch mit Stadträten zusammenarbeitet und wie transparent sie ihre Arbeit macht?
Also ich stelle mich jetzt nicht hin, werde sagen, in allen Bereichen lief es bisher immer super. Ne? Das wäre natürlich ein bisschen überzogen, weil überall dort, wo Menschen agieren, passieren auch mal Dinge, die vielleicht nicht ganz so optimal sind. Auf der anderen Seite sage ich mal, da machen sich Stadträte auch ein bisschen einfacher. Ne? Also wir können auch nicht allen alles vorkauen bis ins Letzte. Ich muss die Unterlagen auch lesen, die ich auf den Tisch bekomme und stelle dann meine Fragen danach. Und bei Stadträten ist es natürlich insofern noch, dass sie im Regelfall ihre Themengebiete haben. Das ist natürlich kein Stadtrat in allen Themen, die es gibt, ganz tief verankert ist. Das kann er gar nicht leisten, sondern die beschränken sich auf den Jugendbereich, auf den Baubereich, auf was weiß ich was, auf den Umweltbereich und stimmen sich eben dann in den anderen Fragen mit ihren Fraktionskollegen ab. Und natürlich ist es der Unterschied nochmal, dass es alles Ehrenamtliche sind, dass sie das alles nebenher machen. Aber ich denke schon, dass das Verwaltung alle Fragen beantwortet, die gestellt werden. Und das ist nun bei Vorlagen so, die müssen diskutiert werden und da müssen sie entsprechend auch thematisch drin stecken und die Fragen, die da sind, die werden beantwortet.
Also ist die Kita-Gebührenpanne ein Einzelfall?
Ich will nicht sagen Einzelfall, aber es ist auf jeden Fall nicht die Mehrheit der Fälle funktioniert so, dass, dass Kommunikation nicht gut funktioniert. Aber Kommunikation ist auch keine Einbahnstraße. Schauen Sie, ich habe jetzt Sonntagabend wieder die ganzen Ratsanfragen unterschrieben, die morgen ausgereicht werden. Die müssen bis Montagnachmittag müssen die bei den Fraktionären sein. Und da stelle ich mit schöner Regelmäßigkeit fest, dass das auch zum Teil Fragen kommen, die haben wir erst vor 8 Wochen gehabt, nur durch einen anderen Fraktionär. Ne? Da sage ich, Leute, lest doch mal auch komplett das, was da an Antworten kommt. Dann können wir uns auch ein bisschen Arbeit sparen hinterher. Also ich sag mal, es ist eine beidseitige Geschichte. Es ist auf jeden Fall nicht so, dass das Verwaltung Stadträte dumm hält. Das stimmt nicht. Also wir verweigern uns nicht und die Fragen, die wir kriegen, die werden wir auch beantworten.
Mhm. Bleiben wir mal bei dem Thema Beteiligung. In diesem Jahr war es nun schwer, einen Bürgerbeteiligungshaushalt hinzubekommen. Es wurde trotzdem versucht, obwohl die Zeit knapp war, um das Ding am Laufen zu halten. Und da kamen ja immer wieder die Anfragen auch von Bürgern und sagen, wir wollen eben wissen, was in der Stadt passiert, um auch mitzuentscheiden, um auch eine transparente Politik zu haben. Das Thema Beteiligung wird ja dann deutlich bei der BUGA 2021. Da habe ich das Gefühl, die EGA macht so ihr Ding und mit der Beteiligung schleift es noch ein bisschen. Es gibt zwar einige Veranstaltungen, wird bei der BUGA 2021 die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger tatsächlich ernst genommen oder ist es eher noch ein Feigenblatt?
Nee, ist kein Feigenblatt. Es ist generell kein Feigenblatt und in Teilen funktioniert es ja auch sehr gut. Sie sprachen gerade Haushalt an. Klar, das ist dieses Jahr ein Sonderfall. Es ist auch geplant, jedenfalls entnehme ich das einigen Fraktionsanträgen, dass man den Bereich Bürgerbeteiligungshaushalt sogar ausbaut in den kommenden Jahren, noch besser kommuniziert. Aber da muss man auch sagen, da muss es auch angenommen werden. Also ich bin auch dann gelegentlich auf den Veranstaltungen, wo Haushalte vorgestellt werden und stelle dann doch fest, dass die Zahl der Bürger der Stadt, die da hinkommen, sehr, sehr übersichtlich ist und für gewöhnlich kennt man sie auch. Ob man das jetzt mit noch mehr Werbung und noch mehr Kommunikation noch weiter öffnen kann, wird sich zeigen im kommenden Jahr. Ich wäre dafür. Ein Bereich, wo es wunderbar funktioniert hat, ist beispielsweise die Baumaßnahme Innenstadt, Schlösserstraße, Fischmarkt. Es ist was passiert, was ich für unmöglich gehalten habe. Ich habe bis zum heutigen Tag nicht einen Protestbrief auf meinen Schreibtisch bekommen. Also weil es offensichtlich alles im Rahmen dieser Baumaßnahme doch gut funktioniert. Also die Straßenbahn hat ein gutes Umleitungssystem aufgebaut, Schienenersatzverkehr aufgebaut und alle kommen reibungslos durch und alle sehen auch die Notwendigkeit der Maßnahme. Hat aber auch deswegen funktioniert, weil wir vorher in Pressemitteilungen, in Pressekonferenzen, in Bürgergesprächen, im Amtsblatt informiert haben. das zeigt, dass es funktionieren kann. Und bei der Buga war es so in Zeiten der Vorbereitung und wird es genauso sein, jetzt, wenn es darum geht, Nägel mit Köpfen zu machen.
Ja, wir könnten viel besprechen. Fangen wir mal an mit der Multifunktionsarena. Das ist ja nun klar, dass die kommt. Ob die sich rechnet und wie das alles läuft, ist die eine Sache. Das Umfeld ist die andere. Die MAN-Straße, Martin-Andersen-Nexo-Straße muss ausgebaut werden. Zufahrt, Parkplätze und so weiter. Da ist im Moment kein Geld dafür da. Das bleibt alles, wie es ist, oder wie wird das werden, Herr Bausewein?
Nee. Ich meine, gut, das Geld ist eine Frage, aber es ist ja klar, dass die Südeinfahrt neu gestaltet werden muss. Und da gibt es noch einigen Diskussionsbedarf. Es ist auch nicht ganz so einfach, wie der ein oder andere versucht darzustellen. Wir haben zum Beispiel in der Andersen-Nexo-Straße war mal ein Bach, der Schindleichgraben oder Schildleichgraben, der ist irgendwann mal vor Anno Dünne mal verrohrt worden und der muss wieder aufgemacht werden.
Also unterirdisch verlegt?
Ja,
der fließt da lang.
Der fließt da lang, ja, oder was weiß ich, die Reste, die da sind, fließen da irgendwie lang. Das muss wieder aufgemacht werden. Auch dafür brauchen
Warum sie, muss es wieder aufgemacht werden?
Europäische Wasserrahmenrichtlinie. Wir haben zum letzten
20 Wasserrahmenrichtlinie. Ah, was Schönes.
Naja, natürlich. Ich meine, das ist auch sinnvoll. Wir haben, wenn man guckt, allein mal Brühl zum Beispiel, ne, was da früher alles unterirdisch lag und was da mittlerweile wieder oberirdisch fließt, das ist ja in Ordnung, ja, dass wir sowas machen. Das will ich nicht in Frage stellen. Aber dafür brauchen sie Platz. Ne? Und das macht die Sache auch ein bisschen komplizierter. Zumal wir auch optimistisch sind, dass wir eine Entwicklung der Lingelfläche hinbekommen. Und auch das spielt natürlich dann schon ein bisschen mit rein, mit den ganzen Straßen, die man rundherum baut. Also das Ziel ist da. Wir haben dieses Jahr 150.000 Euro eingestellt und haben schon vor, ab 15, glaube ich, in mehreren Schritten zu bauen. Aber die Fragen müssen noch geklärt werden.
Einige Fragen. Wann geht es mit der Multifunktionsarena los? Wann wird da gebaut? Wann ist da Spatenstich, nennt sich das wohl, oder?
Ja, ich sag mal so, nach unserer internen Planung April nächsten Jahres, Spatenstich. Ne, das wird sich jetzt zeigen, ob wir das halten. Wir müssen es aber auch halten, weil natürlich was Abrechnung der Gelder angeht, was Verbauen der Fördermittel angeht, da haben wir auch einen Zeitkorridor, der nicht allzu breit ist. So gesehen haben wir heute nochmal Sonderausschuss. Morgen wird das Thema Bebauungsplan, vielleicht Nutzungsplanänderungen im Stadtrat sein. Wir haben verwaltungsseitig alle Fragen beantwortet und alles auf den Weg gebracht. Jetzt liegt es am Stadtrat, die nächsten Schritte zu gehen.
Spatenstich ICE City ist eine heikle Geschichte. Das sollte ja eigentlich eine gemeinsame Planung geben. Wie heißt die Fläche? Ostfläche?
Östliche ICE City und westliche ICE City.
Ost und West, so. Und das sollte ja eigentlich eine gemeinsame Planung geben. Die Fläche, die der Kriegergruppe gehört, die sollen jetzt rausgenommen werden aus der Planung. Und die Stadtverwaltung plant ihre eigene Fläche. Ist das nicht eine große Gefahr, dass dann alle auf die Kriegergruppenfläche wollen und dann die Planung im Sande verläuft? Oder wie wird das
laufen? Eigene Fläche planen gar nicht, weil da ist fast nichts statt. Ne? Das ist die östliche ECE-City, die ist, ich glaube, zu 100% im Bahnbesitz. Also im Wesentlichen die alten Güterverkehrsanlagen.
Aber die Stadt plant doch da mit, oder?
Natürlich sind wir daran beteiligt, ne? Aber es ist ja ein gemeinsames Projekt mit Bahn, mit der Freistadt Thüringen hat sich da auch mit engagiert. Und das ist jetzt der Bereich, der ja auch deutlich größere ist, muss man sagen. Ne? Also insgesamt sind es, glaube ich, 36 Hektar und wir reden da, was den östlichen Bereich angeht, glaube ich, fast 30. Das ist der deutlich größere Bereich. Und das ist aber der Bereich, den wir auch, ja, wo wir die Planungssicherheit dahingehend haben, wir wissen, wem es gehört, wir wissen, dass der Eigentümer der Flächen dort auch was entwickeln will. Und dann schiebt man das über die Schiene an. Ich meine, da muss man auch sagen, so eine Initialzündung im östlichen Bereich kann auch relativ schnell dazu führen, dass der westliche Bereich nachzieht, der natürlich auf den ersten Blick günstiger gelegen ist.
Also die Gefahr sehen Sie nicht, dass man bei einer getrennten Planung dann am Ende auf den Flächen sitzen bleibt?
Nein, überhaupt nicht. Aufgrund der Lage schon mal nicht. Schauen Sie mal,
okay.
Das 1A-Lage mitten in der Innenstadt, sowas gibt es nicht normal, jedenfalls recht nicht in der Größenordnung. Und der Druck wird auch im Hinblick auf 2017, 1. Dezember 2017, wenn das Kreuz da ist.
17 ist dann ICE-Knotenpunkt?
Ab 1.12.2017 wird der Knotenpunkt vollständig in Betrieb genommen. Da wird der Druck sich Schritt für Schritt erhöhen. Und wir haben das Ziel, auf jeden Fall erstmal den östlichen Bereich zu entwickeln und natürlich perspektivisch das Ziel, auch den westlichen Bereich zu entwickeln.
Wie sieht denn das aus, wenn die Stadt den östlichen Bereich entwickelt? Also mit dem Freistaat und der Bahn zusammen, gibt es da Planung, wie investiert wird? Wie läuft denn sowas und wann geht es denn da los?
Es gibt Machbarkeitsstudien, es gibt langsam vertiefende Planungen, aber wir suchen natürlich im Strich, das macht die Bahn auch, wir suchen Investoren, weil für alle Seiten ist klar.
Also das betreibt nicht die Stadt, sondern
wird Investor gesucht? Nein. Also wir werden dort, wir haben ja so ein breites Fenster, was dort möglich ist, ja, von Wohnen über Hotels, über
Tagungsstätten,
eher begrenzten Umfang Einzelhandel. Also das wollen wir nicht groß öffnen für Einzelhandel, weil eins ist auch klar, mit mehr Einkaufsflächen kaufen die Leute nicht mehr ein, sondern die Kuchenstücke werden einfach nur kleiner. Und da brauchen wir jetzt Investoren, die sagen, ich nehme eben die zweistelligen Millionenbeträge in die Hand und mache dort was. Das kann nicht die Stadt sein, das wird auch nicht die Bahn sein. Und das wird die Diskussion, die jetzt eigentlich auf vielen Ebenen schon läuft. Wir haben als Stadt auch schon mehrfach dieses Projekt an verschiedenen Stellen beworben. Zum Beispiel letztes Jahr war der Expo Real in München, die weltgrößte Immobilienmesse. Und das kommt im Regelfall gut an. Gibt auch eine ganze Reihe Gespräche, aber noch nichts,
über nicht was man Spruchreifes. Reden kann. Ja, also Sie lächeln, das heißt, es klingt, sieht vielleicht gar nicht so schlecht aus. Dann werden wir vielleicht beim nächsten Mal drüber reden und gibt es konkrete Sachen. Ich muss Sie immer wieder mit dem Thema, wir haben über den Sanierungsstau Straßen gesprochen, da gehören auch Radwege dazu. Es gab jetzt wieder einen schweren Verkehrsunfall in der Magdeburger Allee und der Radfahrer liegt jetzt noch auf der Intensivstation, zumindest soweit ich informiert bin, geht es ihm nicht so gut. Das ist immer das Problem, wenn man sich auf dem Radweg befindet, Parkplätze daneben sind, einer macht die Tür auf und dann ist es passiert. Wie geht es weiter mit den Radwegen? Also immer mehr Leute steigen ja aufs Rad um, es ist günstiger, Erfurt ist ideal, kurze Wege mit dem Rad, schwupps, ist eigentlich toll für Rad zu fahren, was die Entfernung betrifft, aber mit den Radwegen sieht's häufig nicht so gut aus, oder?
Naja, ich sag mal so, das ist so tragisch, es ist im Fall der Magdeburger Allee, ne? Aber also sie werden auch mit doppelten Radwegenetz in Erfurt das nicht verhindern können, dass es leider Gottes hier und da zu Unfällen kommt. Mhm. Weil natürlich, klingt ja immer relativ, steht da relativ schwierig, aber Paragraph 1, Vorsicht und gegenseitige Rücksichtnahme. Ne? Sie werden nicht generell neben den Radwegen in der ganzen Stadt das Parkverbotsschilder hinstellen können, weil die Autos auch irgendwo stehen müssen. Dass wir allerdings im Radwegebau noch einiges tun müssen, ist uns klar. Und wir haben diese Prioritätenliste und die werden wir umsetzen in den nächsten Jahren. Aber auch da spielt die Haushaltssituation mit rein. Wenn wir ein paar Euro mehr an der Einnahme haben, können wir entsprechend auch mehr ausgeben. Die Linie der Stadt ist mittlerweile relativ klar, dass wir neue Trassen bauen wollen, dass wir Lücken schließen wollen, das ist manchmal auch ein Problem, dass wir mittendrin mal 100 Meter nichts haben, dann geht es wieder weiter und dass wir die Ortsteile anbinden wollen. Ne? Das ist zum Teil ist das mittlerweile ganz gut gelaufen, aber es gibt Ortsteile, da ist, muss man ganz ehrlich sagen, wenn Sie da mit dem Fahrrad in die Kernstadt fahren, das ist lebensgefährlich. Und das muss ich die nächsten Jahre ändern.
Ja, da hören wir auch mal wieder Klagen aus den Ortsteilen. Wir sind derzeit mit unserem Radiocontainer in Stotternheim. Die fühlen sich nicht immer so als Erfurter und sagen, ach, die in Erfurt, die vergessen uns doch. So die Stadtteile und Ortsteile, die Eingemeindeten, stehen nicht auf der Prioritätenliste ganz oben, habe ich das Gefühl. Täuscht mich das oder?
Wir benachteiligen keine dörflichen Ortsteile. Aber es ist natürlich auch immer so, dass der Wunsch für gewöhnlich vor Ort immer deutlich größer ist, als die Möglichkeit, bestimmte Wünsche zu erfüllen. Ich habe jetzt die Millionenbeträge nicht ganz im Kopf. Wenn man mal aufdröseln würde, was wir die letzten 6, 7 Jahre ausgegeben haben für neue Bürgerhäuser, komplett in den Ortsteilen. Auch für Kitasanierung in den Ortsteilen und vieles mehr. Da kommen erhebliche Summen zusammen. Also es ist nicht so, dass wir jetzt sagen, wir machen nichts in den Ortsteilen in der Kernstadt. Das stimmt so nicht. Also pro Kopf ist möglicherweise sogar, wenn man es mal ausrechnen würde, das Gegenteil der Fall. Aufgrund der Einwohnerdichte, die natürlich in den Ortsteilen für gewöhnlich nicht ganz so hoch ist im Vergleich zu Plattenbaugebieten oder zum Gründerzeitgürtel. Aber es ist logischerweise so, dass wir mit den Möglichkeiten, Mitteln, die wir haben, nicht alles zeitgleich überall machen können.
Was sind Prioritäten für die Zukunft für Sie? Denn Sie haben jetzt das 7. Jahr hinter sich. Das heißt, es sind dann noch 4?
5.
Ja, schon eine Wahlperiode von 6, 18, von 6 Jahren. No. Was gehen Sie an in der Zukunft?
Ja, ich sag, dass diese Frage Kita-Sanierung, da müssen wir ganz einfach die nächsten 3 Jahre durch sein. Ne? Das ist, die letzten Einrichtungen müssen saniert werden, müssen neu gebaut werden, wenn das die kostengünstige Variante ist. Bei allen Erfolgen, die wir die letzten Jahre da zu verzeichnen haben, aber es führt eben auch manchmal zu schwierigen Situationen, dass wir 2 Einrichtungen haben, getrennt voneinander 300 Meter. Die eine ist eine top-niegelnagelneue Einrichtung und die andere existiert im 70er-Jahre-Schick. Das ist die Kernaufgabe, das Problem die nächsten Jahre zu lösen und alle Einrichtungen saniert zu haben. Und danach werden wir mit aller Kraft die letzten Schulen sanieren müssen. Das ist Kernaufgabe. In den kommenden Jahren und darüber hinaus muss man sagen, stärker investieren, also über diesen reinen Bildungsbereich hinaus. Wir haben dieses Jahr beispielsweise Straßendeckensanierung oder Ausbesserung, das ist manchmal, das ist schön auch in Teilen ganz gründlich, und man halt mal komplett auf dem Straßenzug den Fahrbahnbelag runterhobelt und einen neuen draufzieht, haben wir dieses Jahr eingestellt, wenn der Haushalt so beschlossen wird, 2,5 Millionen Euro. Das ist 1 Million mehr im Vergleich zum letzten Jahr. Aber auch das Geld reicht nicht aus. Ja, wir müssen auch im Bereich Straßengehwege schlichtweg mehr tun die nächsten Jahre.
Ich hatte jetzt erwartet, dass Sie das Thema Begegnungszone ansprechen, denn einige Dezernenten sagen, das ist ja eine Chance für Erfurt und das wird kommen. Fehlt der Planung für die Begegnungszone die nötige Leidenschaft? Sagen, okay, wir machen die Innenstadt tatsächlich zu einer Begegnungszone, wo gleichberechtigt, also Fußgänger, Fahrradfahrer, Autofahrer auch, aber dass wir wirklich eine angenehme Innenstadt haben, wo Menschen gern leben und dass wir nicht diesen Parksuchverkehr haben und wir ein angenehmes Miteinander da der Verkehrsteilnehmenden haben?
Ich habe es nicht angesprochen, weil ich jetzt erstmal in meinem Hinterkopf nur die besonders kostenintensiven Dinge hatte.
Verstehe.
Die Begegnungszone gehört glücklicherweise nicht zu den besonders kostenintensiven Sachen.
Okay, aber wird die kommen?
Ja, klar wird sie kommen.
Wann denn?
Der erste Schritt, glaube ich, 1. Januar wird, glaube ich, der erste Schritt umgesetzt. Und das wird auch gerade im Bereich der Einführung nicht ganz unspannend werden. Ne? Weil, ich sagte es schon, Paragraph 1, Vorsicht gegen diese Rücksichtnahme. Unabhängig von
was werden dann die ersten Schritte sein?
Unabhängig
wie wird man das sehen und spüren, diese Begegnung?
Jetzt müsste ich jetzt mal nachgucken, wo wir genau anfangen und wo wir da welche Schritte gehen, kann man beim nächsten Mal aufrufen. Der Fakt ist mal eins, unabhängig von der Begegnungszone, wir versuchen ja Autoverkehr immer stärker rauszuholen aus der Innenstadt. Ich meine, wir müssen immer die Gelegenheit haben, dass wir, oder der Anwohner müssen immer die Gelegenheit haben, auch ihr Wohnhaus, ihre Wohnung mit dem Auto zu erreichen. Aber wir versuchen, Parksuchverkehr rauszubekommen. Das wird auch sehr, sehr spannend werden. Mhm. Zum Beispiel nach der großen Baumaßnahme jetzt Schlosserstraße Fischmarkt soll perspektivisch nicht der komplette Rathausparkplatz wieder freigegeben werden zum Parken. Und ich meine, ich erlebe es selbst relativ häufig, 90%, 95%, 98% der Fahrzeuge, die dahinter fahren, die wissen eigentlich, sie finden keinen Parkplatz.
Drehen rum
und fahren zurück. Die Rathausbrücken, wenn die neu gebaut werden sollen, da soll Parkverbot drauf herrschen. Also wir versuchen wirklich den Autoverkehr so gut wie es geht rauszuhalten aus der Innenstadt. Das wird auch sehr spannend werden.
Letztes Thema, die Debatte um den sogenannten Lärm. Was Lärm ist, was Krach ist, das ist ja mal subjektiv und liegt im Auge des Betrachters oder des, der den Lärm oder den Krach ertragen muss oder das gar nicht für Lärm hält. Wir hatten jetzt wieder bei der Fete de la Musique die Diskussion darum, wie provinziell bräsig das ist, dass eine Fete de la Musique 22 Uhr Schluss machen muss. Und da haben wir die Debatte genau darum. Der Verein City Management hat ja da eine Veranstaltung gemacht und macht sie auch noch. Und die Diskussion darüber, dass eben 22 Uhr im Sommer was anderes ist als 22 Uhr im Winter. Müssen wir darum eine Debatte führen, um sagen wir mal, das Leben in der Innenstadt?
Die können wir gerne führen, die sollten wir auch führen. Aber das ist wirklich ein Part, der liegt eigentlich jetzt im Geringeren bei der Stadt. Ich meine, es gibt, was Emissionsschutz angeht, ganz klare Vorgaben. Ja, und wenn Sie mal gucken.
Aber es gibt Ausnahmen. Also man kann das ja
natürlich in Weimar, Jena sehen, aber die Ausnahmen können Sie nicht im Jahr 200 Mal genehmigen. Da ist nämlich keine Ausnahme mehr. Und das ist da für uns ist es da auch eine ganz schmale Gratwanderung ans Verwaltung, wo wir langwandeln. Mhm. Weil das Ziel ist natürlich, dass die Innenstadt lebt, dass Leute reinkommen in die Stadt, dass Leute die Stadt besuchen, möglichst auch viele Gäste von außerhalb ihr Geld hier lassen und wir dann auch.
Und die Menschen, die leben, auch.
Auf der anderen Seite müssen aber auch die Menschen, die in der Innenstadt leben, nach ruhig schlafen können ab einer gewissen Uhrzeit. Und das ist immer dieser ganz schmale Grat. Und Väter der Musik war ein gutes Beispiel. Es wäre durchaus möglich gewesen, an bestimmten Orten bis 23 Uhr zu genehmigen, aber nicht flächendeckend. Und daran ist es letztendlich auch gescheitert, weil man natürlich nicht flächendeckend genehmigen kann. Wir haben eine ziehen die Augenbrauen da hoch. Ja,
ich meine, ich kann auch erklären, warum.
Zum Schluss sage ich Ihnen, es gibt die schönen Beispiele, wo Biergärten 22 Uhr zumachen müssen. Das ist nicht die Stadt, die das verhangen hat, sondern da hat sich ein Anwohner beschwert und hat entsprechend durchgeklagt. Das ist ein gutes Recht vor Gericht. Gucken Sie nach München, ja. Also wo passen Biergärten besser hin als nach München? Und wo da die Regelung ist, auch 22 Uhr Feierabend, weil das eben entsprechend durchgeklagt wurde. Und das ist doch unser schmaler Grat, den wir haben. Auf der einen Seite soll es eine lebendige Stadt sein, bleiben, davon leben wir. Und auf der anderen Seite gibt es aber viele Menschen, die in der Stadt wohnen und die auch nachts ruhig schlafen wollen. Und dann, sage ich mal, reicht in der Straßenzug, wo 100 Leute wohnen, reicht einer aus, der gegebenenfalls mal klagt. Und deswegen ist vielleicht der Weg, der jetzt auch gemeinsam läuft, Pin City Management, eine gemeinsame Veranstaltung zu machen, auch mit den Betroffenen, alle Seiten mal an den Tisch zu holen, der eindeutig beste Weg, also auch Verständnis füreinander zu werben. Ich glaube, man macht es sich an der Stelle sehr, sehr, sehr einfach, wenn man sagt, Stadt, mach mal. Hm. Weil das ist in Teilen gar nicht statt. Jetzt sage ich noch einen Satz. Es gibt für Lärm auch keinerlei Bestandsschutz. Wenn Sie sich ein Haus bauen neben einer Schweinemastanlage und die Schweinemastanlage steht seit 20 Jahren da und es stinkt, dann haben Sie ein Problem, weil die Mastanlage war eher da. Für Lärm gibt es keinen Bestandsschutz. Da können Sie nicht sagen, die Kneipe war schon seit 20 Jahren da und der ist aus der gezogen. Und das ist doch auch dieses Problem, was wir haben, weil vielleicht der Musik mal ist genannt worden, aber schauen Sie, Weihnachtsmarkt, Domstufenfestspiele, Altstadtfrühling, was da alles auch in unmittelbare Weinfest, Innenstadt ist.
Weinfest, Krämerbrückenfest
und so weiter und so fort. Davon lebt diese Stadt. Ja, und es gab ja mal, wer sich daran erinnern kann, in den frühen 90er Jahren oder später 80er Versuche, den Rummel irgendwo vor den Toren der Stadt zu machen. Ich weiß, es war mal auf dem Parkplatz vor der Thüringhalle, es war mal auf der IGA damals noch. Das ist doch nicht angenommen worden von den Leuten. Mhm. Und unsere Aufgabe ist es, alle Seiten zusammenzuführen und auch ein bisschen für gegenseitiges Verständnis zu werben.
Ja. Warum ich die Augenbrauen hochgezogen habe, ist eben diese Frage mit den Ausnahmegenehmigungen. Es gibt ja die Möglichkeit, 9 oder 10 Ausnahmegenehmigungen im Jahr zu erteilen. Eine Verlängerung zumutbar bei überregionalen und relevanten Ereignissen. Fete der Musik hätte dazugehört, da hätte man das durchaus machen können. Warum hat zum Beispiel, wenn wir gerade bei dem Punkt bleiben, die Fete der Musik diese Ausnahmegenehmigung nicht bekommen? Das ist ja, hat ja eine überregionale Strahlkraft, es kommen Musiker aus aller Welt.
Weiß für solche Veranstaltungen eine klare Begrenzung im Jahr gibt. Jetzt können wir mal die ganzen Veranstaltungen aufzählen, die wir haben. Da müssen wir irgendwo anders wieder kürzen,
dann passt es zum Schluss wieder. Ja. Ein Weinfest ist dann wichtiger als für, also das ist, nein, muss es ja nicht, ich, muss ich, es ja nicht auch, doch, wir haben da sicher, wir beide jetzt, haben da schon sicher unterschiedliche Auffassungen.
Ich war doch jetzt auch davor, Weinfest gegen andere Dinge auszuspielen.
Ja, aber am Ende geht es ja um eine Prioritätensitzung. Wer setzt
natürlich, die? Die Lage ist natürlich in einem eingemeindeten Ortsteil wesentlich einfacher. Da gibt es einmal im Jahr eine Kirmes. Ja. Und da können Sie natürlich einmal im Jahr diese Ausnahmegenehmigung aussprechen. Das ist eben nur 3 Tage im Jahr. Und dann ist das durch. Ne?
Verstehe.
Das ist in der Innenstadt ganz anders. Allein der Weihnachtsmarkt dauert 28 Tage. Allein die Domstufenfestspiele dauern 2,5 Wochen mit unzähligen Aufführungen. Und dann machen wir nochmal Maffei und David Garrett auf dem Domplatz. Na klar, muss man unterhalten, was man auf Dauer haben will und wo man gegebenenfalls sagt, wir gehen den Schritt zurück.
Das ist der Punkt. Das ist der Kern meiner Frage. Wer trifft diese Entscheidung, was wichtig ist und was überregional Strahlkraft hat? Die einen sagen, was will ich Peter Maffei, David Garrett haben? Die anderen sagen, Fete der Musik ist besser, jeder hat eine unterschiedliche Auffassung. Wo läuft der Willensbildungsprozess, was nun prioritär ist für Erfurt? Der läuft ja derzeit in der Verwaltung, nach einer DDR-Regelung wird das ja geklärt. Das ist doch schwierig. Muss das nicht auch transparent gemacht werden, welche Ausnahmegenehmigungen warum gegeben werden?
Sie können davon ausgehen, dass man nach den Ereignissen der letzten Tage, der letzten Wochen, das im nächsten Jahr das ein bisschen anders betrachten, anders bewerten.
Okay.
Jetzt aber an der Stelle mit Transparenz zu kommen, ist ein bisschen schwierig, weil natürlich wird derjenige, der vielleicht im nächsten Jahr Peter Maffay und David Garrett auf dem Domplatz organisieren will, das völlig anders sehen als Sie, Herr Rose.
Unbedingt, ja.
Und das ist einfach jetzt der Punkt, das irgendwie abzuwägen gegeneinander und da zum Schluss eine Lösung zu finden, wo alle Seiten mitleben können. Und es kam ja durchaus an, aber ich warne wirklich an der Stelle davor, immer zu sagen, Stadt, mach mal die Stadt. Und die ist so provinziell und was die Stadtverwaltung da macht, das hat mit der Stadtverwaltung am Rande was zu tun. Ja. Es gibt nicht wenig Mitbürger, die wohnen in dieser Stadt und es gibt den einen oder anderen, der sagt, ist mir zu laut.
Also das ist jetzt die Lärmschutzverordnung, das habe ich oder Bundesemissionsschutzordnung. Ich rede aber von dieser Prioritätensetzung der Ausnahmegenehmigung. Wer das entscheidet und wie transparent das gemacht wird, ob das jemand macht, das jemand in der Kulturdirektion macht, das jemand im Umweltamt.
Wer macht das? Das im Amt. Wir werden jetzt mal das ein bisschen hochziehen Richtung Dienstberatung, wo die Beigeordneten gemeinsam drüber reden.
Das heißt,
wenn man frühzeitig, Herr Rose, auch weiß, was dann wo ist, weil da muss man auch sagen, die eine oder andere Veranstaltung kommt dann eher ein bisschen kurzfristig rein.
Am 21. Juni ist es 2014.
Also gut, ich rede jetzt auch nicht nur von Fete der Musik. Das ist jetzt
als Beispiel jetzt nur mal.
Ja, also. Aber das wird dann entsprechend Dienstberatung diskutiert. Muss man sehen, wie man das am besten regelt. Ja. Das ist bisher an der Stelle nicht in der beigeordneten Runde diskutiert worden, das stimmt. Aber wie gesagt, das Grundproblem, sagen wir, das ist eigentlich ein Luxusproblem, was Erfurt hat. Ja. Es gibt genügend Städte, die wären froh, wenn sie so ein Leben hätten in der Stadt und wenn es endlich Veranstaltungen gäbe und Veranstalter gäbe, die sagen, ich mache hier was. Bei uns ist es eher so, wo du sagst, Mensch, wie kann ich das alles noch irgendwie unter einen Hut kriegen? Und aber lieber so ein Problem als
ja. Mit diesem Luxusproblem schließen wir. Wir haben sicher noch eine ganze Menge zu besprechen, aber wir machen das in der nächsten Runde. Jetzt morgen der Haushalt verabschiedet wird, machen Sie drei Kreuze oder was auch immer, einen Sprung und einen Purzelbaum und dann fahren Sie in Urlaub oder was?
Nee, ich bin auch da erstmal. Ich bin also Urlaub wahrscheinlich auch dieses Jahr gar nicht so.
Was, nicht an die Ostsee?
Nee, ich ziehe doch noch um dieses Jahr.
Und das ist also ein bisschen, naja. Häuslebauermäßig und so.
Naja, oh, jetzt sind die Häuslebauer gegangen.
Ach, um Gottes Willen.
Und es ist ja, ist interessant, aber nochmal.
Interessant bauen. Heißt, ja. Es ist Stress. Mit Handwerkern rumzustreiten.
Nee, mache ich nicht. Nee. Die arbeiten auch alle ganz sauber, keine Frage. Nee, aber es ist trotzdem, es hängt extrem viel dran. Und es hat sich auch, wo die Handwerker nicht für können, es war ein langer Winter. Aber naja, also wie gesagt, dieses Jahr wird der Urlaub für etwas kurzer ausfallen, sehr spontan sein.
Eine stressfreie Zeit und immer schön gehacktes Brötchen schmieren und Bier hinstellen, dann klappt es auch mit den Handwerkern wahrscheinlich.
Ne? Was? Bier gibt es nicht auf der Baustelle.
Alkoholfrei.
Böses Vorurteil.
Alkohol, stimmt, wir haben es erlebt hier vor der Tür, da haben wir auch den Bierangebot, sagen, nee, eine Cola wollen wir haben.
Also ich habe ja auch mal gelernt auf dem Bau vor vielen, vielen Jahren. Bei uns gab es sowas auch nie. Ne? Also es wird mal gerne mal so pauschal behauptet, Handwerker trinken
ganz gerne. Elektriker sind ja keine richtigen Handwerker, das sind doch so Phasenkasper.
Herr Rose.
Ich bin doch selber einer.
Selber einer?
Na, aber hallo.
Guck mal, Herr Kollege. Herr Kollegen, wunderbar.
Auf Wiedersehen, Herr Kollege. Bis zum nächsten Mal und noch einen schönen Tag, Herr Bausewein.